Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo im Bürgerfunk von Radio Jade. Hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Nach der ersten Stunde zu Wasserstoff reisen wir jetzt in der zweiten Stunde nach Texas zu Oilfield Witness und Justin. Wer ist Oilfield Witness? Lest mal rein unter www.oilfieldwitness.org. Ich buchstabiere mal www.oilfieldwitness.org. Witness ist der Zeuge. Es sind also die Zeugen der Ölfelder. Justin Mikulka, los geht's. Schön, dass du uns das Interview vor der Sendung zugeschickt hast. Vielen Dank. Es ist in Englisch. Ich versuche wieder zu übersetzen.
Hi, I'm Justin Mikulka. I am the Communications Director for Oilfield Witness. We're an organization based in Texas, in the United States, and we use something called optical gas imaging technology. And what that allows us to do is make visible the pollution from oil and gas production that is typically invisible, with a specific focus on methane and the volatile organic compounds that come out of the ground with methane.
Oilfield Witness untersucht die Begleitstoffe aus der Gas- und Ölproduktion und macht Filmaufnahmen vom unsichtbaren Methan. Oh, Justin, weiter geht's.
Oilfield Witness documents the pollution and climate damaging emissions that come from the oil and gas industry. We focus on this for two main reasons. One is that most end users, like when you are using gas in Europe, you have no idea what it's like where that gas is being produced. And if you are importing liquefied natural gas from the United States, that gas is probably being produced in West Texas and in New Mexico in the Permian region. And what happens in those areas is the local communities are exposed to many toxins. The air pollution is very bad in those areas, which has significant health impacts. A lot of the water is becoming contaminated due to the waste from the oil and gas industry. So the frontline communities in America where people live near oil and gas production are very unhealthy places to live. And so one of our focuses is trying to protect those people from the damages. But the other aspect of this work is really trying to protect the whole world from the methane emissions that are coming from the oil and gas production in the Permian. Depending on which study you look at, it is likely the largest emitter of methane in the world from the oil and gas industry. And so this is dirty, even from the oil and gas industry standards. This is high emissions, dirty fossil fuel production coming from Texas and New Mexico, but it's being repackaged in places like Europe and Japan as clean energy. And that's because they are ignoring all of the methane emissions that are associated with it. So what we feel is very important is these countries who are choosing, and the EU is looking at financing more of this now in the United States, but they are choosing to bring United States-produced liquefied natural gas into their countries. And the science shows that the emissions for that are worse than if they simply burned coal.
Die Endverbraucher wissen nicht, wie Gas und Öl produziert wird. Dieses Gas, was als LNG nach Deutschland kommt, die Luftverschmutzung und die Wasserverschmutzung in den Produktionszonen sind ungesund und tödlich für die Nachbarn dort. Oilfield Witness versucht, die Leute in der Region zu schützen. Das Permian Basin ist die größte Methanleckage der Welt in Texas, Union, Mexiko, USA. Energy ist nicht sauber, es hat also eine mehr als hässliche Seite. Und LNG hat einen schlechteren Einfluss auf Kohle als Kohle aufs Klima. Das lassen wir sacken. Danke, Justin, für den Bericht aus der Methanhölle Permian Basin. Heute sind wir in der zweiten Stunde inhaltlich in der Öl- und Gasbranche. Justin Mikulka von Oilfield Witness aus Texas hat uns vor der Sendung ein Interview gegeben. Wir hören mal weiter. Ich übersetze wieder anteilig.
One of the interesting things about the Permian region in West Texas is that while it is now the largest oil and gas producing field in the world, it is being powered by increasing amounts of wind energy and solar energy, as well as battery storage. Texas is now the leading state in the United States for clean energy production. And this month, they set some new records this spring where the state of Texas was getting over 75% of its energy from non-fossil fuel sources. So wind, solar, battery storage. In the very place where they're touting oil and gas as the future of energy, they are choosing to use renewable energy. And there's a very simple reason for that. It's not because they care about the climate or the environment. It saves them money. So we are learning in the oil fields of the United States, the best way for them, the most, you know, to make profits is to power the oil industry with solar and wind.
Ich versuche mich an einer Übersetzung. Das Permian Basin ist das größte Öl- und Gasfeld der Erde, aber es ist inzwischen erneuerbar elektrifiziert. Die erneuerbaren Solar-, Wind- und auch Batteriekapazitäten wurden ausgebaut. Gerade diesen Monat hat es in Texas einen neuen Rekord gegeben. 75% waren direkt erneuerbar. Justin nennt den Grund dazu, es ist profitabel, die Öl- und Gasindustrie mit Solar- und Windenergie zu unterhalten. Deswegen machen sie das, sagt er. Es ist profitabel. Erstaunlich. Wir schauen mal auf die Zahlen in den USA zum Vergleich. In Kanada waren 6% aus Sonne und Wind und Arnaud berichtete in der ersten Stunde, dass seine Region um Quebec sehr viel Wasserkraft habe und daher schon 100% erneuerbar sei. Wie sieht's in den USA aus, Justin?
The United States in 2024 got about 25% of its energy from renewables. It got another 20% from nuclear. And the rest was from coal and gas and a little geothermal and hydropower. But renewables are now at 25%. They continue to grow quickly. But as you know, the United States is a very large country and it has multiple power grids. So there are places in the country that are getting a lot more of their energy from renewables. At times, California is now running on 100% renewables plus with batteries involved. Renewable growth has been very promising in the U.S., if we want to look to really at how quickly you can employ or build out renewable energy, China right now is leading the world in building huge amounts of solar storage and wind power. I think the question of how quickly it can be done, we certainly could rapidly move the U.S. Power grid to a mostly renewable system, but those are policy choices, and the U.S. Policy choices right now are to favor fossil fuels. So I think for the rest of the world, I think it's the pathway to 100% renewables is pretty clear at this point. It makes good economic sense. Obviously, it's always dependent on the factors of the region. Some places have much better solar opportunities. Some have better wind. I think that we are in with the technologies where they are at now and the economics now. We're seeing more and more countries realize that renewables are just a much smarter economic decision than importing liquefied natural gas.
USA 24. 25% erneuerbar, 20% Kernkraft, der Rest ist bis auf ein paar Prozent Wasserkraft und Geothermie fossil. Erneuerbare sind also bei 25% und wachsen schnell. Die USA sind ein großes Land und haben viele Kraftwerke, berichtet Justin. Kalifornien hat nun 100% Erneuerbare mit Speichern. Wie machen die das? Das Wachstum der Erneuerbaren war vielversprechend. Er berichtet von China, die enorm ausbauen. Es wird weitergehen, auch wenn die politischen Entscheidungen in den USA jetzt Richtung Fossile weisen. Justin meint, für den Rest der Welt ist der Pfad zu den Erneuerbaren klar, denn es ist profitabel und eine schlauere Entscheidung, als LNG zu importieren. Einen Schnaps habe ich noch. Ich gucke mal, was er da sagt.
It's an interesting time right now for global oil and gas markets, but specifically for the United States. We have a new administration that is very supportive of fossil fuel use. And they are talking about trying to grow the markets, the amounts of oil and gas that the U.S. Sells to the rest of the world, that we export. So there are efforts to increase exports of liquefied natural gas to Asia and specifically to the EU. But at the same time, we are seeing demand for these products. LNG demand in Europe went down last year. China's LNG use is not as high as it was, but also oil consumption. And so we're seeing it in the Chinese market, which was a big growth market for global oil over the last decade. And then last year, they imported less oil. Their imports are down so far this year. And so that the fact that the energy transition is beginning and countries are using less oil has made oil prices go lower, which is bad for the U.S. oil industry. If oil prices get below $70 a barrel, it will be tough for the U.S. oil producers to make a profit. And so it's a bit of a time of confusion in the U.S. oil and gas industry.
Eine Zeit der Verwirrung. $70 pro Barrel Öl, und das ist der Break-Even-Point. Also darunter ist es für die US-Ölindustrie schwierig, Öl zu exportieren. Justin beschreibt auch, dass die LNG-Verladungen und Importe nach Europa gesunken sind. Es gibt einen großen Peak im Bereich China, die auch weniger Öl einkaufen. Das erste Mal überhaupt seit Menschengedenken. Und das ist gut so, sagt Justin. Danke, Justin, für deine Zeit und deine Aussagen. Die Administration in den USA ist natürlich bei den Fossilen. Das kennen wir schon, dieses Drill, Baby Drill, was Trump ausgerufen hat. Aber trotzdem sieht Justin positive Signale. So mag ich es für mich empfinden aus seiner Stimme. So, Justin, ein paar Fragen habe ich noch. Die haben wir aber nicht besprochen vorher. Das muss ich noch nacharbeiten. Wie kriegt Kalifornien das mit den Speichern hin? Das war wieder was Neues. Haben sie einfach mehr Sonne oder keine Industrie, die hier vorgeschoben wird, um das Gasimport-Business mit Ammoniak und Wasserstoff in der Zukunft zu festigen? Wir bleiben in Kontakt in unserer und eurer Frage. Das Netzwerk kommt nämlich rum. Und Sprache lernen ist ein positiver Nebeneffekt. Spart euch einfach Sprachlernsoftware und kommt dazu zum Netzwerk Energiedrehscheibe. Wir haben keinen Aufnahmestopp. Jetzt kommt eine Buchempfehlung in der Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe, Jan Hegenberg, der Graslutscher. Ja, genauso heißt sein Blog, hat ein neues Buch herausgebracht. Nach seinem ersten Bestseller mit dem Titel Weltuntergang fällt aus, wird es jetzt spielerisch. Der neue Band heißt Klimabullshit Bingo. Klimaschutz zerstört die Wirtschaft und andere Parolen widerlegt. Auf der Titelseite steht zum Beispiel, aber China. Ich lasse mir doch mein Auto nicht verbieten. Windräder sind hässlich. Dafür haben wir zu wenig Strom. Aber in E-Autos ist Lithium. Irgendjemand wird schon was Schlaues erfinden. Aber heute hat es geschneit. Ich trenne doch schon Müll. Aber nachts scheint keine Sonne. So, und dann haben wir auf der Rückseite das ultimative Spiel für genervte Umweltschützer. Wer kennt sie nicht? Die ewigen Besserwisser, die behaupten, Klimaschutz sei unnötig, weil andere Länder auch CO2 ausstoßen? Mit diesem Buch seid ihr bestens gewappnet. Jan Hegenberg erklärt mit Witz und Sachverstand, warum all diese Argumente kompletter Mumpitz sind und wie man den Nörglern charmant den Wind aus den Segeln nimmt. Erfahrt, warum Bäume pflanzen alleine nicht die Lösung ist, wie absurd die Panik vor E-Auto-Akkus wirklich ist und warum man mehr diskutieren sollte, aber bitte mit Fakten statt mit Fake News. Macht euch bereit für schlaue Konter und jede Menge Lachmomente. Ein Muss für alle, die genug vom Klima-Bullshit haben und endlich mal wieder Bingo rufen wollen, wenn wieder jemand mit seinem Halbwissen glänzt. Lasst die Spiele beginnen and make facts great again. So, ISBN wollt ihr haben. 978-3831-206-353. Ich wiederhole, 978-3831-206-353. Das Neue von Jan Hegenberg, Klima, Bullshit, Bingo. Ganz lustig finde ich auf einer Seite, also ich schlage jetzt mal 112 auf, steht, scanne den Code, kopiere den Text zu Fakt ist und schicke ihn an Tante Daphne per WhatsApp, wenn sie mal wieder Mumpitz erzählt. Also, ganz was Feines. Ein paar Zahlen noch zu den Fossilen. Öl und Gas hätten wir jetzt in der zweiten Stunde für euch. Ich habe etwas in die Status gefunden, was wir mal in unseren Köpfen schwingen lassen sollten. Verbrauchssteuern. Benzin im Jahr 2023 in Höhe von 15 Milliarden Euro versteuert. 19.07.24, das scheint eine Zahl oder ein Datum zu sein, wo das veröffentlicht wurde. Zu den ertragreichsten verbrauchssteuerpflichtigen Waren zählen die Energieerzeugnisse. Den höchsten Beitrag zum Energiesteueraufkommen leisten die Kraftfahrer. Benzin wurde im Jahr 2023 in Höhe von 15 Milliarden Euro versteuert. Der Steuerbetrag stieg um 18,7 gegenüber 2022. Für Gas, Öl, also Diesel, sank der Steuerbetrag um 7,5% auf 18,2 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr. Der Absatz von Heizöl brachte dem Bund im Jahr 2023 einen Steuerbetrag von 0,9 Milliarden Euro ein und damit 6,1% weniger als im Jahr 2022. Ende des Textes. Heizöl fällt, Diesel fällt, Benzin steigt um 18,7%. Die Summe der Steuereinnahmen beläuft sich auf 33,8 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt. Was passiert eigentlich, wenn die, die es sich leisten können, Solarstrom selbst erzeugen, speichern und direkt nutzen? Dann gibt es für Deutschland keine Steuern mehr? Wird dann die Einnahmequelle fossile versiegen? Ist das kalkuliert? Und was passiert eigentlich, wenn Wasserstoff nicht verfügbar ist, aus dem einen oder anderen Grund? Was geht dann vor? Klima oder Wirtschaft? Danke fürs Zuhören an diesem Sonntag, den 16.03.25. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, vielleicht bis später. Hier war der Wahnsinn der Energiewende mit der Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe und Stefanie Eilers als Person. Ich wünsche euch alles, alles Gute.